Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 4. Lebt so, wie es sich für Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinde berufen hat. Ihr seid ja alle ein Leib. In euch lebt ein Geist. Ihr alle habt die eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Es gibt für euch nur einen Herrn, nur einen Glauben und nur eine Taufe. Und ihr kennt nur den einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Er steht über allen. Er wirkt durch alle und in allen. Was ist die Identität unserer Gemeinde? Was ist unser Profil? Worauf kommt es an, wenn wir uns als christliche Gemeinde bezeichnen? Darauf gibt Paulus in diesem Brief an die Epheser eine Antwort. Wir fragen uns vielleicht oft, ja, wo gibt es denn eine Bibelstelle, die uns eine klare Antwort auf unsere Frage gibt? Hier haben wir sie. Dazu müssen wir wissen, dass ja der Epheserbrief vermutlich nicht nur ein Brief an eine Gemeinde, an die Gemeinde in Ephesus gewesen ist, sondern ein Rundschreiben. Das ist dann von dort in alle anderen Gemeinden in Kleinasien herumgereicht worden. Also alle Christen in diesem Gebiet sollen diesen wichtigen Brief oder eine Abschrift davon bekommen und das beherzigen, was Paulus ihnen schrieb. Das wäre etwa so, als würde irgendein wichtiger Missionar unserem Landesverband hier in NRW einen Brief schicken, den wir dann per Mail oder persönlich an andere Gemeinden weiterleiten sollen. Alle Christen sollen davon erfahren. Der Inhalt ist so wichtig, dass es alle angeht. Das Kapitel 4 im Epheserbrief ist besonders bedeutend. Wir wollen uns hier mit den ersten Versen beschäftigen. Offensichtlich gab es in den Gemeinden einen nicht geringen Streit untereinander. Wir wissen nicht genau, worum es ging. Jedenfalls waren sich die Christen dort uneins. Ging es vielleicht um Fragen der richtigen Lehre oder um persönliche Dinge, die Leute auseinandergebracht haben? Oder darum, wie sich Christen verhalten sollen? Jedenfalls beschwört Paulus die Einheit der Gemeinde. Die Christen sollen sich vertragen und wenn es sie in Streit geraten sind, wieder versöhnen. Durch ihren Streit geben sie ein schlechtes Bild nach außen ab. Dann kann man ihre Mission schlicht vergessen. Niemand wird ihnen glauben, wenn sie sich unanständig verhalten und genau das Gegenteil von dem leben, was Jesus ihnen gesagt hat. Du kannst noch so fromm reden, dein Leben spricht eine klare Sprache. Da werden die Leute sehen, wer wir wirklich sind, was mit uns los ist, ob wir wirklich Jesus-Nachfolger sind oder nur ein Labersack. Neben diesen, ich sage mal, menschlichen Differenzen gibt es anscheinend aber auch lehrmäßige Unterschiede. Die Gemeinden sind sich nicht einig darüber, was gelten soll. Was sind die christlichen Werte, die für alle gelten sollen? Für die einen strenggläubigen Traditionalisten, als auch für die eher progressiven Liberalen. Was gilt für alle? Für die, die aus dem Judentum gekommen sind, als auch für die, die sich als Heiden ohne frommen, ohne religiösen Hintergrund bekehrt haben. Was gilt für die Gemeinde? Was soll und muss für sie gelten? Was zeichnet uns als Gemeinde aus? Welche Dinge müssen unbedingt sein? An welchen Grundpfeilern darf man nicht rütteln? Darauf geht Paulus nun in diesen Versen ein, die ich vorhin auch gelesen habe und die ihr hier auch noch mal seht. Lebt so, wie es sich für Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinde berufen hat. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Er sagt nämlich, dass es nicht allein unsere Entscheidung ist, ob wir zu einer Gemeinde gehören oder nicht. Wir sind berufen. Du bist berufen. Du bist von Jesus gerufen, zu seiner Gemeinde zu gehören. Wir denken immer, das ist unsere Entscheidung, unsere Option. Und es ist egal, wie wir uns entscheiden, ob dafür oder dagegen. Aber das Wörtchen berufen hat mit unserer Entscheidung nichts zu tun. Das ist nämlich allein Gottes Sache. Jesus beruft uns, ihm nachzufolgen. Gott beruft uns, seine Kinder zu sein. Er beruft uns in seine Gemeinde. Natürlich können wir uns dagegen wehren. Niemand kann uns dazu zwingen. Auch Gott wird uns nicht zwingen. Aber wir sind von ihm berufen. Es ist sein Ziel, seine Absicht, sein Wille, dass wir zu der Gemeinde der Gläubigen gehören, ob wir das wollen oder nicht. Aber wenn wir diesem Ruf folgen, dann bedeutet das auch, wir sollen uns dementsprechend verhalten, dazu stehen, uns in die lokale Gemeinde, in die örtliche Gemeinde einordnen oder anders mit Haut und Haaren dazugehören, mit unserem Engagement, mit unserem Geld, mit dem, was wir einzubringen haben und auch mit dem Lebensstil, der dem entspricht, was sich Jesus gedacht hat. Das bedeutet nicht nur die Werte, die eine Gemeinde für richtig und gut empfindet, zu akzeptieren, sondern auch selbst zu leben. Nicht nur von den anderen zu erwarten, sondern sie selbst im Alltag umzusetzen. Lebt so, wie es sich für Christen gehört, die zu einer christlichen Gemeinde gehören. So sagt Paulus. Neben dem Charakter gibt es nun aber, und das ist ja auch heute unser Thema, auch Werte, die wir gemeinsam vertreten sollen. Ich lese nochmal die Verse 4 bis 6 aus dem Text vor. Ihr alle seid ja ein Leib. In euch allen lebt ein Geist. Ihr alle habt die eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Es gibt für euch nur einen Herrn, nur einen Glauben und nur eine Taufe. Und ihr kennt nur den einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Er steht über allen, er wirkt durch alle und in allen. In diesem kurzen Text fällt auf das Wörtchen eins oder ein. Das meint wohl, alle sollen sich einig sein. Alle sollen sich zu diesen Punkten, die Paulus aufzählt, gemeinsam bekennen. Sie alle sollen dahinter stehen. Wir können fast sagen, das ist so ein altkirchliches Glaubensbekenntnis. Alle Christen sollen sich dazu bekennen. Zum 150-jährigen Jubiläum der Baptistengemeinden in Deutschland 1984, ist schon ein bisschen her, gab es ein Jubiläumsbuch von meinem früheren Seminardozenten Günter Balders. Es trug den Titel Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und es beschrieb sehr umfangreich die Geschichte der Baptistengemeinden und unser baptistisches Bekenntnis. Und unsere Gemeinde hier in Bergisch Gladbach muss auch darüber nachdenken. Wo werden wir als Gemeinde stehen? In 5 oder 10 Jahren? Wird es uns dann noch geben? Einige von euch werden gestorben sein. Andere werden woanders hin weggezogen sein. Vielleicht, hoffentlich wird es so sein, auch neue dazugekommen sein, den Ruf Jesu gehört haben und ihn angenommen haben und sich haben taufen lassen. Was wird uns dann noch als Gemeinde ausmachen? Werden unsere heutigen Werte noch Bestand haben oder ganz anders sein, zeitgemäßer, moderner? Was trägt uns durch? Woran werden wir noch festhalten? Was werden wir wegwerfen? Paulus gibt uns ein Programm, wie wir als Christen überleben können, heute und in Zukunft. Er gibt uns ein Fundament mit auf den Weg, das uns trägt, auch wenn Stürme um uns pfeifen. Ich will euch das ein bisschen nochmal an diesen einzelnen Punkten erklären. Ein Leib. Leib. Das ist ein Begriff für die Gemeinde. Wir könnten auch sagen, eine Gemeinde. Wir gehören zusammen, alle miteinander. Ich habe das vorhin in dem Text, in dem Bibeltext gelesen. So wie ein Körper alle Glieder braucht, um vollständig zu sein und ohne Einschränkung zu funktionieren, so brauchen wir auch uns. Jedes Körperglied hat seine Funktion. Und dabei, damit alles reibungslos funktioniert, muss jeder entsprechend seiner Begabung mitarbeiten. Das ist die Aussage. Wir können nicht sagen, diesen oder jenen brauchen wir nicht. Weg damit. Der ist unnütz, wertlos. Dieser Bruder oder diese Schwester, die machen ja nichts. Also raus damit. Wer so spricht, ist anmaßend und stolz. Also, gerade so jemand braucht keine Gemeinde, der so spricht. Sind wir ein Leib, ein Gemeindekörper? Stehst du zu der Gemeinde? Oder bist du neutral, so ein bisschen abseits, so ein bisschen am Rand, nicht ganz drin, aber auch nicht ganz draußen? Wo stehst du, auch wenn du Mitglied der Gemeinde bist? Mittendrin oder halb draußen? Gehörst du verbindlich dazu? Oder bist du immer noch sowas wie ein Gast? Vielleicht schon seit einigen Jahren. Wir haben in unserer Gemeinde ganz viele Leute, die von der evangelischen, nein, das lasse ich jetzt weg. Zweiter Punkt, ein Geist. Gemeint ist natürlich der Heilige Geist. Haben wir alle das Verständnis, das gleiche Verständnis über den Heiligen Geist? Ich weiß nicht. Vielleicht eher nicht, oder? Dann würden wir viel begeisterter und enthusiastischer als Christen leben. Wer ist der Heilige Geist für dich? Ein Gespenst? Eine undefinierbare Macht, nicht so ganz zu erschließen, so etwas wie Nebel? Oder eine Person, die man lieben, erfahren und täglich erleben kann? Hast du eine Liebesbeziehung zum Heiligen Geist? Oder ist er dir fremd? Wie auch immer. Am Heiligen Geist entscheidet sich, wie lebendig dein christliches Leben ist. Entweder bist du ein lebendiger, feuriger Christ oder du bist ein Toter. Was willst du sein? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir alle in unserer Gemeinde dasselbe Verständnis über den Heiligen Geist haben. Eine Hoffnung. Ich glaube, das können wir ziemlich schnell abhaken, denn das verbindet uns doch alle, meines Erachtens, gleichermaßen. Dass Jesus wiederkommt, ne? Dass wir, wenn wir gestorben sind, als Tote auferstehen werden zum ewigen Leben, dass wir dann bei Jesus im Himmel sind. Ja, das glauben wir doch alle. Vielleicht gab es damals im griechischen Sprachraum, dem Hellenismus, Leute, die das nicht glaubten. Im Hellenismus und in der griechischen Philosophie war nämlich mit dem Tod auch alles aus. Ich denke, dass es nach dem Tod aber weitergeht im Himmel bei Gott. Das glauben wir alle, oder nicht? Das ist doch die Kraft, die uns Durchhaltevermögen gibt. Auch wenn wir schwere Lasten tragen müssen, wenn wir schwere Krankheiten ertragen, mit Einschränkungen leben oder gar Verfolgung leiden müssen. Das hält uns aufrecht, wenn es ganz dick kommt. Eine Hoffnung. Wenn wir einst bei Jesus sein werden, wenn uns niemand von seiner Liebe trennen kann, wenn wir bei ihm sein werden im Himmel für alle Zeiten. Ein Herr. Interessant, dass hier nicht vom Erlöser, vom Retter, vom Vergeber, vom Heiler, vom Glücksbringer die Rede ist, sondern vom Herrn, vom Kyrios. Das war der Herrschertitel, den zu der damaligen Zeit die römischen Kaiser für sich beansprucht haben. Sie nannten sich Kyrios, den Herrn der Welt. Aber die Christen nannten Jesus so. Der war für sie der Herr, der Kyrios. Und deshalb wurden sie auch zu damaligen Zeiten so brutal verfolgt. Nun, heute werden wir nicht verfolgt und hingerichtet, wenn wir Jesus als unseren Herrn bekennen, jedenfalls nicht in Deutschland, vielleicht in anderen Ländern der Welt. Aber wer ist Jesus für dich? So eine Art Glücksbringer, ein Maskottchen, ein Wellnesspapst, ein Liebesspender, ein Freudenschenker, ein Friedensbringer und ein Worteeinhalter. Es gibt so ein Lied von Tobi Werner und da heißt es weiter in diesem Lied: Du tust im Innern meiner Seele gut und du tust, was Balsam auf den Wunden tut. Das klingt mir doch zu sehr nach einem Wohlfühlevangelium, das Jesus Christus zum kuscheligen Freund und Erfüllungsgehilfen meiner privaten Sehnsüchte degradiert. Ich habe doch ziemlich Bauchschmerzen dabei, sowas mitzusingen. Naja, Jesus ist ja aber auch der Hirte, der sich um uns kümmert und für uns sorgt. Und das ist ja echt cool. Und Jesus ist auch der, der uns schützt und verteidigt, wenn jemand uns anmacht. Auch toll. Jesus ist natürlich der Vergeber, der uns sofort uneingeschränkt vergibt. Eine super Sache. Jesus kann mich auch heilen und mich sofort gesund macht, wenn mich ein Wehwehchen plagt, richtig gut. Aber ist Jesus auch dein Herr? Hat er bei dir in allen deinen Lebensbereichen zu sagen? Oder ist er nur dein Hanswurst? Kann er bei dir bestimmen? Dir sogar befehlen? Krass, ja? Aber das bedeutet ja Kyrios. Lassen wir uns durch Jesus etwas sagen? Oder wollen wir alle selbst bestimmen? Alle Häuptlinge im Indianerstamm sein? Da sagt man, darf man das noch sagen, Indianerstamm? Ich glaube auch nicht mehr. Ne? Ein Glaube. Jetzt wird es schwieriger. Hallo, Glaube ist doch Privatsache, ein Tabu, oder? Darf man doch nicht reinreden. Das ist ja richtig, erstmal. Einmal habe ich ja erstmal eine intime, private, persönliche Beziehung zu Jesus. Ich rede zu ihm zu den Zeiten, wenn ich will, in meiner Sprache, ohne dass mir jemand noch zuhört. Da kann ich mit ihm besprechen, was ich will. Alles. Das ist meine Angelegenheit und die geht niemand etwas an. Aber andererseits ist der Glaube auch nicht nur Privatsache. Wer sagt mir denn, ob das alles richtig ist, was ich glaube? Brauche ich nicht auch Korrektur, Ergänzung, Hilfe? Bin ich denn das Maß aller Dinge? Hab ich denn die Weisheit gefressen? Und dazu ist Gemeinde da, ihr Lieben, dass sie uns gegenseitig unterstützen, einen Anteil geben und einen Anteil nehmen. Habt ihr solche Kreise? Habt ihr solche Gruppen? Viele von euch wursteln in ihrem Glauben hin und her, zimmern sich ihren eigenen Glauben zurecht, mit mehr oder weniger biblischen Meinungen durchtränkt. Ich glaube, da sind wir noch weit, weit entfernt von einem Glauben. Jeder hat doch seins und lässt sich da nicht reinreden, oder? Eine Taufe. Das ist spannend. Damals, zu Paulus' Zeiten, war die Sache noch klar und eindeutig. Es gab unter den Christen nur die Taufe auf das Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus. Die Taufe durch Untertauchen, so wie wir sie auch praktizieren. Die Säuglingstaufe wurde viel später eingeführt, erst 400 bis 500 Jahre später. Sie hat mit der Bibel gar nichts zu tun. Die Säuglingstaufe ist reine Tradition und trotzdem gibt es ja heute noch viele Kirchen und Konfessionen mit unterschiedlichen Taufverständnissen. Wir können heute nicht sagen, dass es nur die eine Taufe gibt. Da ist eben der große Unterschied zwischen Säuglingstaufe und Gläubigentaufe. Aber es gibt auch noch andere Unterschiede. Die einen werden getauft durch Untertauchen des ganzen Körpers, so wie bei uns. Andere durch Besprengen des Kopfes mit Wasser. Was gilt nun? Klar ist auf jeden Fall von der Bibel her, dass Baptistsein ein Untertauchen des ganzen Körpers meint. Und daran halten wir uns als Baptisten. Übrigens haben sich die Täufer nicht selbst diesen Namen gegeben, sondern ihre Feinde. Trotzdem ist das unser Verständnis. Taufe, und das ist ja das Wichtige, auf das Bekenntnis eines Menschen, der an Jesus Christus gläubig geworden ist. Alles andere ist Tradition, Menschenwerk, aber nicht Gottes Wort. Ein Gott und Vater. Am Schluss der Liste der Glaubenswerte steht Gott als Vater. Eigentlich müsste das ja am Anfang stehen, aber ich habe das in die Mitte gesetzt. Er ist das Zentrum, der Mittelpunkt, der alles andere umschließt. Zwei Dinge kann ich beobachten. Einmal ist Gott der Schöpfer, das ist auch längst nicht mehr in unserer Gesellschaft die gängige Meinung. Es gibt die zahlreichen Anhänger der Evolution, mit denen sich die Christen seit den Lehren von Charles Darwin im 19. Jahrhundert immer und immer wieder auseinandersetzen müssen. In unseren Schulen wird die Evolution ständig vertreten, und zwar nicht nur als Theorie, sondern als eine Option, also als Option unter vielen, sondern als die absolute Wahrheit. Ich kann mich erinnern, dass ich ziemlich geschockt war, als ich im Reli-Unterricht Anfang der 1970er Jahre einen Lehrer hatte, der als Gemeindemitglied einer Baptistengemeinde im Oberbergischen Kreis voll die Evolutionstheorie vertrat. Vielleicht musste er das laut Lehrplan ja auch machen. Aber es hat mich umgehauen. Zum Glück bin ich ihm sonntags nicht in meiner eigenen Gemeinde begegnet. Vertreter der Schöpfungslehre werden heute in jeder Schule mies gemacht. Sie gelten als antiquiert und unmodern. Bist du auch so einer, der sowas glaubt? Ich meine sowas von Charles Darwin. Oder bist du ein Kreationist, also jemand, der sogar glaubt, Gott habe in 6 Tagen die Welt erschaffen, buchstäblich? Oder jemand, der so ein Zwischending glaubt, also einerseits die Entwicklung der Arten denken kann und doch an den göttlichen Ursprung der Schöpfung glaubt. Wer ist Gott für dich? Bist du auch bereit, dagegen den Strom zu schwimmen, gegen alle Widerstände ihn zu bekennen? Und die zweite Beobachtung, Gott ist unser Vater. Auch nicht ganz leicht zu glauben. Wenn man Familien mit ihren Vätern heute ansieht. Darüber könnte ich auch lange reden jetzt. Wie unser Vaterbild aussieht. Was wir denken, wenn wir hören, Gott ist unser Vater. Wer aus dem Hintergrund kommt, wo der leibliche Vater nur ein Tyrann war, der ahnt, worum es hier geht. Nicht jeder kann seinen irdischen Vater in höchsten Tönen loben. Ich auch nicht. Unsere Väter haben alle ihre Macken, aber wir ja auch. Aber manche sind schon ganz schön echte Ekel und kommandieren und schlagen und haben nie Zeit für die Kinder. Ich zum Beispiel kann mich nicht entsinnen, dass mich mein Vater mal auf den Schoß genommen hätte, dass er mich mal gestreichelt oder getröstet hätte. Das war dann doch eher mein Opa. Mein Vater war eben ein unnahbarer Typ. Manchmal hätte ich mir das gewünscht, dass er ein bisschen nahbarer gewesen wäre. Nicht jeder hat so einen Vater, ob er gläubig ist oder nicht. Ich bin so dankbar, dass ich Gott als liebenden Vater erfahren durfte. Aber das muss man erfahren und ganz tief in seinem Herzen einpflanzen. Eine Frau hatte mal ganz schlimme Vatererfahrungen. In der Seelsorge riet ich ihr, doch jeden Tag einen Psalm aus der Bibel zu lesen, um Gottes Wesen kennenzulernen. Und sie tat das. Und im Lauf der Zeit, das waren dann schon einige Monate, wuchs dann eine liebevolle Beziehung zu Gott als Vater. Meine Frage an dich: Wer ist Gott für dich? Der Richter? Der Unnahbare, der Strafende oder der liebevolle Vater, der Hirte, der Helfer, der Bewahrer? Sind wir uns in unserem Gottesbild einig? Auch da bin ich mir nicht sicher. So, das war's für heute. Das, was uns verbinden sollte. Ihr seht das an dieser, naja, so halben Blume, die ich da gemalt habe. Sind das die Säulen unseres Glaubens, die unverrückbar sind, die felsenfest stehen? Sie sollten uns prägen. Sie sollten unsere Gemeinde auszeichnen. Dazu sollten wir uns bekennen. Sie sollten die Dinge sein, die uns alle miteinander verbinden. Amen. Wir wollen singen miteinander. Gut, dass wir einander haben.
Dass wir einander